Vater, wir haben einen guten Tag erlebt, einen richtig guten Tag. Und wir merken, wie es unserer Seele, unserem Geist, unserem ganzen Menschen gut tut, zusammen zu sein, die Bibel aufgeschlagen zu haben, zu wissen, dass dein Geist am Wirken ist und uns durchlässig macht für deine Worte. Hab herzlichen Dank dafür. Danke, dass wir in diesen Bibelarbeiten so zentral wieder in der Mitte stehen dürfen. Wir neu fußen auf dem, was eigentlich trägt, Evangelium. Dass du dein Ja zu uns gesprochen hast und nicht zurücknimmst. Und hab herzlichen Dank, dass uns das gerade auch durch diese wichtigen Texte der Evangelisten neu nahegebracht wird. Und wenn wir jetzt an den Abend denken, der vor uns liegt, dann bitten wir dich, dass du uns noch einmal diese Aufnahmekapazität und Freude schenkst, dein Wort zu hören, anzunehmen, es hineinwirken zu lassen in unser Menschsein. Wir bitten dich um deinen Segen für unseren Bruder. Tu ihm Gutes und dadurch auch uns. Und dann denken wir auch an die vielen Kinder hier in unserem Haus, freuen uns, dass sie da sind, wünschen ihnen von Herzen, dass das, was uns unser Leben reich gemacht hat und über die Maßen uns glücklich macht, dass es auch ihre Lebensmitte und ihr Lebensziel wird. Du, Herr Jesus, du das Evangelium. Segne sie, segne alle, die sich um sie kümmern in diesen Tagen. Danke, dass du ihnen Gutes tust und Gutes willst. Hab nun herzlichen Dank, dieser Abend gehört dir. Wir ehren dich und beten dich an. Amen. Amen.
Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wenn das Reich Gottes gekommen ist, wie bekommen wir Anteil am Reich Gottes nach dem Evangelium, wie es uns Markus bezeugt? Wie empfangen wir das Reich Gottes? Wie kommen wir in das Reich Gottes hinein, wie es formuliert wird? Es ist die Frage, was heißt glaubt an das Evangelium, die uns heute Abend noch einmal beschäftigen soll. Und wir ahnen es schon, dass der Markus in der Entfaltung des ihm anvertrauten Evangeliums wahrscheinlich sich wieder viel mehr Gedanken gemacht hat, als wir ihm bisher zugetraut haben. Dass er viel tiefsinniger ist, als er immer wieder eingeschätzt wird. Wo wird diese Frage gestellt? Die Frage nach dem Empfangen der Königsherrschaft Gottes, nach dem Hineinkommen in die Königsherrschaft Gottes. Richtig, in Markus 10. Und hinsichtlich des Hineinkommens in die Königsherrschaft Gottes, des Empfangens der Königsherrschaft Gottes, habe ich euch jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören? Die schlechte zuerst und dann die gute als Bettupfer? Okay. Dann fangen wir Markus 10, Vers 17 an. Und als sich Jesus auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre, Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm, eines fehlt dir. geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's schwer. Bei den Menschen ist's sehr schwer. Einige sind richtig wach, sie funkeln mit ihren Augen. Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Das ist die schlechte Nachricht. Ein Beispiel eines Menschen, der danach fragt, wie er das ewige Leben bekommt. Jesus nimmt es auf, wie er in das Reich Gottes hineinkommt, das Reich Gottes empfängt. Eine Geschichte, die traurig endet, denn er ging traurig davon. Kein Happy End. Keine Berufungsgeschichte wie bei den vier Jüngern in 1,16 folgende oder wie bei Levi 2,13 folgende, sondern ein trauriges Gespräch. Was lief hier schief? Warum diese traurige Nachricht? Es fing doch so gut an. Er kommt, wirft sich vor ihm in den Staub und sagt: Guter Meister. Würde uns doch schmeicheln. Aber Jesus durchschaut es. Es kommt ein wohlmeinender, engagierter, und er wird hier in allen Evangelien eigentlich als ein vorbildlicher Mann beschrieben. Also nicht jemand, bei dem man, wie ich das bei Rosemunde Pilcher schon karikierte, schon bei der Personalauswahl der Schauspieler erkennt, das wird nichts mit dem, nicht? Der wird am Schluss der Loser sein, der sieht schon so aus, sondern eigentlich, dass man am Anfang sagt, der wird es, der schafft es, das ist er. Das ist der Prinz, das ist der Erwählte, der kommt am Schluss zum Zug. Und Jesus lehnt schon ab: Was nennst du mich gut? Jetzt rattert es bei uns von heute Mittag. Ja, aber er ist doch der Sohn Gottes, er ist doch gut. Ja, das ist unbestritten. Er ist ja auch der Sohn Gottes, als Sohn Gottes ist er gut. Er durchschaut aber das Prinzip. Der kommt, um von einem anderen mit Vorsprung zu lernen, wie macht man das, ein Jünger zu werden des Reiches Gottes. Er will von Jesus, er erkennt den Vorsprung, von diesem Meister lernen, um selbst sich zu üben im Reich Gottes. Und Jesus spiegelt ihm sein eigenes Lebenskonzept zurück, indem er sagt: Du kennst doch die Gebote. Und bei jedem Gebot wurde sein Gesicht strahlender und er wusste ganz genau: Ja, yeah, das kriege ich hin. Nicht? Hoffentlich bleibt er bei 10 Geboten, beim 11. wüsste ich nicht, wo ich dran bin. Aber solange er bei den 10 Geboten bleibt, kann ich am Schluss sagen: Alles habe ich gehalten. Wie hat sich dieser junge Mann definiert? Mit Hilfe Gottes hat er sich selbst definiert. Er hat sich selbst, seinen Glauben, seine Identität durch sein gelebtes Leben begründet. Das habe ich alles gehalten von Jugend an. Das Tragische ist, dass ja gar nichts dagegen zu sagen ist, dass er weder gemordet hat noch die Ehe gebrochen. Dass gar nichts dagegen zu sagen ist, dass er so anständig ist. Versteht ihr? Es sind ja unsere treuesten Gemeindeglieder, die hier so tragisch in den Blick kommen, die seit Jahrzehnten treu ihre ehrenamtliche Arbeit machen, nie ausfallen, nie kneifen, nie faul sind und sich so bemühen und dennoch irgendwann ausgebrannt sind, weil sie merken: Ich versuche es zu erreichen und ich schaffe es nicht. Es bleibt das Wesentliche immer noch aus. Ich habe es noch nicht. Ich bin immer noch unterwegs. Ich habe es noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht ergriffen. Immer wieder nehme ich es mir vor. Und je mehr ich merke, dass das Wesentliche noch nicht richtig ist, versuche ich es quantitativ zu kompensieren. Qualitativ habe ich das Geheimnis des Glaubens noch nicht verstanden. Also bemühe ich mich, es quantitativ durch noch mehr zu tun, noch mehr Anstrengung, noch mehr Ernsthaftigkeit, noch mehr Engagement. Du hast 7 Abende in der Woche in der Gemeinde verplant, der hat 8 in der Woche verplant. Frag mich nicht, wie er das schafft. Alles habe ich gehalten. Und es liegt nicht an der Liebe Jesu. Jesus schaut ihn an und liebt ihn. Jesus sieht deine Anstrengung, deine Verzweiflung, deine Sehnsucht und er schaut dich an und liebt dich. Und er, der von Herzen liebt und die Herzen kennt, schaut ihn an und spricht ihn an auf den einen Punkt seines Lebens, der heikle Punkt ist. Es gibt tausende Punkte und er hat den einen so gut versteckt. Und er sagt, es fehlt dir nur eins. Es fehlt dir nur eins. Und jetzt ist die klassische Auslegung mit Einblendung der Kontonummer, warum hast du die Leinwand schon hochgezogen? Reichtum ist vom Übel, ihr müsst alle mehr spenden und dann kommt ihr in den Himmel. Aber das ist eine zu platte Predigt, denn dann hätte Jesus dem armen Kerl nicht mehr gesagt, als du hast es bisher schon verzweifelt versucht, also legen wir noch eine nach. Das ist so wie mit dem Eselskarren, den du ziehst und hast eine Karotte immer vorne an der Schnur, nicht mit einer Angel. Und der arme Esel meint, wenn ich einen Schritt weitergehe, kriege ich die Karotte und so wird er immer weiter getrieben. Nicht? So kann man Leute in der Frömmigkeit bis zur Verzweiflung treiben. Ein bisschen noch, nur noch einen Schritt, noch dieses Jahr und irgendwann wirst du es dann erreichen. Nein, die Pointe ist viel tiefsinniger. Markus ist nicht so platt. Jesus sieht, was bei ihm der Punkt ist, wo etwas an die Stelle Gottes tritt. Wo etwas an die Stelle Gottes tritt. Bei dem reichen Mann war es das Geld. Bei dir sagst du vielleicht, die Predigt habe ich schon gewonnen. Bis jetzt war extra anstrengend mit all dem Stoff, den er uns zugemutet hat. Heute Abend habe ich Angst, es wird nochmal ein bisschen verbindlich, aber habe ich Glück. Bei mir ist nichts mehr auf dem Konto, die Predigt kann mich nicht berühren. Ich habe nur Schulden, die trete ich gerne ab, wenn Gott die will. Gebe ich gerne ab. Aber dann sind wir zu schnell. Die Frage ist, was ist in meinem Leben der Punkt, an dem ich mich nicht ausschließlich von Christus her verstehe, ihn nicht brauche und er noch nicht die absolute Verfügungsgewalt in meinem Leben hat. Das ist bei dem einen das Geld. Ein Ersatzgott, insofern ich eine Ersatzsicherheit habe. Ein Punkt, an dem ich noch nicht Buße getan habe, nicht umgekehrt bin. Ein Raum, den ich vor ihm noch verschlossen habe. Selbst bei Martha war es so, erinnert ihr euch? Jesus tritt an das Grab des verstorbenen Bruders heran und was sagt sie? Herr, lass mich helfen, den Stein wegzuschieben. Nein, sie wirft sich ihm in den Arm und sagt, alles in der Welt, aber da darfst du nicht ran. Die Frage ist, was ist bei mir der Punkt? Ist es die Erfahrung von Ungerechtigkeit in meiner Vergangenheit? Sind es Erfahrungen meiner Kindheit, die ich als dunkle Kammer verschlossen habe? Ist es mein Anspruch, jemanden mit Recht zu hassen, ihm nicht zu vergeben? Das tue ich nicht. Vielleicht ist es auch deine Lieblingsdepression oder deine Lieblingsbeleidigung. Vielleicht auch einfach ein Erfolg, ein Hobby, dein Beruf. Es kann irgendetwas sein, zum Beispiel können es auch deine Kinder sein, die du nicht loslassen kannst, die du nicht in die eigene Verantwortung entlassen kannst, nicht Gott überlassen kannst. Was immer der Punkt ist, es ist ein Punkt, an dem ich mich nicht ausschließlich von Gott und seiner Liebe her verstehe. Etwas, was mich von Gott trennt. Und ausgerechnet da legt er den Finger drauf und sagt, das ist das eine, was ich von dir will. Warum? Warum begnügt sich Gott nicht mit den 99%, die ich ihm freiwillig zur Verfügung stelle? Warum besteht er gerade auf das 1%? Weil Glaube bedeutet, im Wir mit Gott zu leben. Im Wir bedeutet, dass ich keinen Schritt mehr ohne ihn gehen will. Er immer willkommen ist. Willkommen in meinem Erfolg, in meinem geistlichen Leben, aber nicht weniger willkommen in meinem Versagen, in meiner Wut, in meiner Aggression. Es kann ja auch sein, dass du schon so heilig bist, dass du Gott all den Dreck in dir nicht mehr zumuten willst. Die Versuchungen nach dem Motto, mit den Versuchungen muss schnell fertig werden, bevor es Christus sieht, da schäme ich mich, mit so einem Dreck vor ihn zu kommen. Aber Gott interessiert sich für dich, nicht für deine frisch gewaschene Wäsche, nicht für deine Schokoladenseiten, nicht für das Gesicht, das du nach außen zeigst. Er schaut ihn an und liebt ihn. Christus schaut dich an und liebt dich. Er will nicht etwas von dir, er will dich. Er will auch nicht dein ganzes Geld, er will auch nicht deine ganze Zeit, er will auch nicht dein ganzes Leben. Du kannst auf das äußerste Missionsgebiet fahren. Es ist kein Ersatz für dein Herz. Ist das denn so schwer zu verstehen? Erinnert ihr Alten euch, als ihr euch verliebtet? Wisst ihr Jungen, was euch gerade passiert? Wisst ihr ganz Jungen, was auf euch zukommt, wenn ihr euch verliebt? Wäre es, wenn du eine Liebeserklärung machst, als Mann an eine Frau, als Frau an einen Mann, und du sagst, ich liebe dich von ganzem Herzen und will alles mit dir teilen, und die Antwort ist, das ist mir ein Stück zu verbindlich, aber ich habe nichts dagegen, wenn du einmal die Woche meinen Hund ausführst. Wäre das ein ebenwürdiger Ersatz? Aber ich bin bereit, einmal in der Woche Fleurop für dich zu bestellen. Wäre das ein Ersatz? Nein. Die Liebe ist mit keinem Geschenk zufrieden, außer mit der Liebe. Und wenn in einer Liebesbeziehung, in einer Vertrauensbeziehung die Beziehung selbst nicht stimmt, was will dann die Liebe? Die Beziehung klären und keinen Ersatz. Ich musste so lachen, als ein Prediger, mit dem ich befreundet bin, einmal erzählte, dass er, wie wir Männer eben so sind, ich darf das ja so sagen, nicht? Genau gewusst hat, er hat Mist gemacht, aber weil wir Männer in allem mutig sind, nur nicht da, wo es drauf ankommt, ach, das war jetzt wieder ein Mann, war ja keine Frau hier, nicht? Hat er gesagt, also ich muss das wieder gut machen, ging in einen Blumenladen und brachte einen schönen Blumenstrauß und brachte ihn nach Hause und schenkte ihn seiner Frau. Die sagte nur, du weißt ja, wo die Vasen stehen, drehte sich um und ging weg. Das war ihre Art, Unwahrhaftigkeit mit Wahrhaftigkeit zu beantworten. Warum? Sie hätte sich wahnsinnig über das Wort gefreut, du, ich habe mich verstiegen, das war Mist heute Morgen, es tut mir furchtbar leid, kannst du mir vergeben? Es gibt keinen Ersatz für Beziehung. Oder das andere Beispiel, das ich hörte. Ein Junge hatte bei seiner Mutter Mist gebaut, ein kleines Kind, und wollte es wieder gut machen. Aber er war klein, aber Mann, zu feige, den eigentlichen Punkt anzusprechen. Und er kam zu seiner Mutti und sagte, Mama, soll ich dir beim Spülen helfen? Und sie sagte, nein. 5 Minuten später kam er wieder. Mama, soll ich den Flur kehren? Sie sagte, nein. 5 Minuten später kam er wieder. Mama, soll ich den Wagen waschen? Und sie sagte, nein. Und der Kleine hatte schon Tränen in den Augen. Und dann platzte es raus und sagt, Entschuldigung. Das ist das, was Beziehung will. Und wenn das Wort gefallen ist, kann er einen Dauerauftrag bei Florop geben. Der Kleine kann spülen, den Flur putzen und das Auto waschen. Alles erlaubt. Aber nicht, wenn es Ersatz ist für Beziehung. Christus will unser Herz. Komm, folge mir nach. Und wenn ich diese Geschichte so platt lese, dass ich sage, Gott will einfach etwas mehr spenden von uns, dann ist es genau so, als wenn der kleine Junge sagt, also gut, dann mache ich freiwillig Küchendienst und meint, damit wäre er raus. Er ist raus aus der Beziehung, aber nicht raus aus dem Problem. Gott will nicht mehr von dir als dein Herz, dich selbst. Und wenn du sagst, aber da ist so viel Dreck drin, dann sagt er, dafür bin ich Mensch geworden, dafür bin ich ans Kreuz gegangen und dafür bin ich auferstanden, dass ich mir meine Liebe zu dir leisten kann. Denn alles, was es kostet, dich zu lieben, habe ich vorher gesehen, und bin bewusst diese Beziehung eingegangen. Komm, folge mir nach. Wer sein Leben verkrampft festhält, wer seine Seele gleich sein Leben verkrampft festhält, wurde vorher noch zu den Jüngern gesagt, der wird es in der Verkrampfung verlieren. Und wer es bei mir loslässt, der wird es im Loslassen gewinnen. Ist das eine abgehobene, fromme Lösung? Hätten wir eine Konferenz von Pädagogen, von Sozialpsychologen und Psychologen, die gar nicht Christen sind, wäre es mir kein Problem, ihnen auszulegen, was Jesus hier meint, und sie würden nicken und sagen, das ist das Thema unserer Therapien. Menschen, die nicht loslassen können, und weil sie nicht loslassen können, können sie nicht ergreifen. Sie können ihre Vergangenheit nicht loslassen. Sie können den Hass auf die Erfahrung mit einem ungerechten Vater nicht loslassen. Ich erinnere mich auf eine Männerfreizeit, die mich nur positiv überrascht hat. Von 1000 Männern saßen wir da und hatten nach dem Referat eine ganz lebendige, offene Diskussion. Und dann sagte ein Vater, der selbst mehrere Kinder hat, ich will immer noch meinem Vater gefallen und falle in die Rolle des Sohnes hinein, weil ich immer noch nicht das unabgeschlossene Verhältnis habe. Immer noch kämpfe ich um seine Anerkennung. Warum? Weil ich noch nicht meine Eltern und ihre Liebe loslassen konnte und sagen konnte, Gott ist mir alles. Ich kann erwachsen sein. Wir verspielen unser Leben, weil wir an dem, was Leben einschränkt, festklammern. Wir verlieren unsere Zukunft, weil uns unsere Vergangenheit beherrscht. Ich meine damit nicht, dass es nicht Augenblicke der Rückbesinnung gibt auf die Vergangenheit. Aber die Frage ist, was bringt mir die Erinnerung? Was bringt mir all der Müll, den ich mitschleppe? Wenn ich zurückdenke, um mich an das zu erinnern, was Leben fördert, dann denke ich dankbar und lebensfördernd. Wenn ich aber nicht loslassen kann, dann halte ich mich vom Entscheidenden ab. Erinnert ihr euch noch, als ihr im Laufstellchen gesessen habt und habt die Spielzeuge gehalten und jemand anderes wollte sie haben? Eure Knöchel wurden weiß. Nicht? Ihr habt nicht losgelassen, weil ihr habt euch definiert davon und das kriegt kein anderer. Und eher schmeiße ich das Essen ins Klo, als dass meine kleine Schwester was davon kriegt. Nicht? Ich klammer fest. Als junger Mensch hörte ich mal ein Beispiel, habe dann gleich ein Lied draus gemacht. Wie kriegst du bei einem bissigen Hund einen Knochen, den er zwischen den Zähnen hat, aus seinem Maul raus? Ja, wenn du noch nie mit Hunden zu tun hast, sagst du jetzt, ja, nimm ihm einfach den Knochen weg. Ja, von wegen, da hat er einen neuen, das ist dein Finger. Nicht? Der reagiert nämlich ganz bissig. Wenn du ihm ein Kotelett hinhältst, dann musst du sehen, dass du deine Fußspitzen wegkriegst, denn der lässt seinen Knochen runterfallen, ohne eine Sekunde zu gucken. Du klammerst, weil du nichts Besseres hast. Und solange der Hund kein Fleisch hat, ist ein Knochen, der völlig abgefressen ist, für ihn immer noch verzweifelter Gegenstand der Hoffnung. In dem Augenblick, wo er das Fleisch riecht und vor sich hat, lässt er den Knochen fallen und das Spielzeug von gestern ist völlig irrelevant. Als ich einen Tretroller hatte, habe ich meinen kleinen Bruder windelweich geschlagen, wenn er noch nur angeguckt hat, da könnte der Lack abgehen. Als ich einen Fahrrad bekam, da habe ich ihm den Tretroller großzügig abgetreten, er war bedeutungslos. Als ich ein Fahrrad hatte, durfte er nicht mal an der Klingel spielen. Als ich mein Moped bekam, habe ich ihm das Fahrrad abgeschoben und meiner alten Mutter noch was Geld abgeluchst, damit ich das Moped leichter finanzieren konnte. Und das ging mit dem Motorrad weiter, dann kam die Ente, dann kam der... Schon die Lederhosen habe ich immer erst abgetreten, wenn ich selbst eine neue hatte. Loslassen, nachdem wir etwas anderes haben. Was ist Glauben? Glauben bedeutet, dass ich das Leben greifen kann, bevor ich es sehe. Glauben bedeutet, dass ich die Liebe spüre, bevor ich sie erfahren kann in meiner Wirklichkeit. Glauben bedeutet, dass ich mich freue in Vorfreude und Hoffnung und lebe schon real bestimmt von dem, was auf mich zukommt, obwohl die Gegenwart noch das Gegenteil mir vor Augen hält. Warum sagt Jesus, glaubt an das Evangelium? glaubt an das Evangelium, weil ihr es nicht seht. Weil ihr es nicht seht. Als junger Christ habe ich gedacht, ich lebe meinen Glauben nicht konsequent genug. Um ehrlich zu sein, ich habe in meinem Kalender, hatte ich mehrmals ein Sternchen mit einer hochgesetzten 2 reingemacht. Deshalb nämlich Sternchen für Geburt, hochgesetzte 2, ich war ja gut in Mathematik, nicht? Das heißt Wiedergeburt, nicht? Also Geburt in Potenz. Warum? Weil ich sagte, meine Alltagserfahrung entspricht nicht meiner Erwartung an den Glauben. Ich dachte, jetzt bin ich ein neuer Mensch, schreibe nur noch 1er ohne zu lernen, alle bekehren sich. In der Jungschar habe ich Hunderte, die schon aus dem Gemeindehaus rausquellen. Wo ist denn der Heilige Geist? Wo ist die Dynamik? Ich dachte, wir haben Reich Gottes auf Erden. Ja, das Gegenteil war der Fall. Ich wurde eher noch verlacht in der Schule, war in der Minderheit jetzt, nachdem ich zum Jugendkreis gehörte. Das heißt, es klappte nicht so, wie ich wollte. Bis ich kapierte, dass Glauben bedeutet, diese Spannung erfüllt auszuhalten. Zwischen Überzeugung und Erfahrung. Zwischen dem, was mich bestimmt, woher ich mich verstehe, und dem, was ich fühle. Damit wir uns richtig verstehen. Ich gehöre nicht zu den Hardcore-Lutheranern, die sagen, es gibt nur das Wort und das muss so staubtrocken sein, dass es noch die Feuchtigkeit von den Scheiben abnimmt. Nicht? Überhaupt nicht. Gefühle, Erfahrungen waren Schlüsselerlebnis für mich. Gemeinschaftserfahrungen wie diese hier waren Grundlage. Da habe ich kapiert, wenn das Himmel einmal ist, dann lohnt es sich, auf den Himmel zu warten. Wenn das nur die Verlängerung von dem wäre, wenn es noch schöner ist, dann umso mehr. Aber Erfahrung und Gefühl trägt uns nicht. Wir werden, solange wir auf dieser Erde leben, nie mehr Bestätigung aus unserem gelebten Leben bekommen, als wir brauchen, um geisterfüllt und fruchtbar zu leben. Die Jünger kamen, Lukas 10, einmal ganz erfüllt zurück von der Sendung, das wird ja auch bei Markus erzählt, und sagten, Herr, super, wir haben Kranke geheilt, wir haben Dämonen ausgetrieben, also war was richtig los, du wärst stolz auf uns gewesen, was wir da alles gemacht haben. Und Jesus sagt, darüber freut euch nicht, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. In dem Augenblick, wo du dein Gewicht auf den Erfolg legst, bist du ihm schon ausgeliefert. Freu dich, wenn du viel Geld verdienst. Genieß es auch. Die Reichen waren gar nicht verpönt im Neuen Testament. Im Gegenteil, es gab gar keine Kirchengebäude, sondern die Kirche hat sich immer nur bei den wenigen Christen getroffen, die schon ein eigenes Haus hatten. Und deren Wohnzimmer, das waren die ersten Kirchen in den ersten 3 Jahrhunderten. Sie haben aus ihrer Fülle gegeben, ganz sicher. Freu dich daran. Freu dich daran, wenn du schön bist, und das sage ich zu vielen von euch. Freu dich daran, wenn du Erfolg hast. Freu dich daran, wenn du Status hast. Alles sind Geschenke Gottes, alles das ist toll, genieß es. Freu dich daran, wenn du verliebt bist, wenn ihr als Ehepaar euch aneinander freut, an euren Kindern freut. Alles das schenkt euch Gott als Geschenk. Aber versteht euch nicht von dem. Gründet nicht in dem. Meint nicht, das ist jetzt ein Gebiet, unsere Ehe ist so glücklich, da brauchen wir Christus nicht. Bums, dann hast du schon die Schwachstelle in deinem Leben. Oder wenn du sagst, in allem habe ich Christus einbezogen, aber das Hobby, das behalte ich für mich. Da gehört meine Frau nicht rein, da gehört Christus nicht rein, mein Porsche gehört mir. Nichts dagegen, dass du Porsche fährst, aber bitte im Heiligen Geist und nicht ohne. Das ist auch für die anderen Menschen verträglicher, wenn du das so tust. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Es kann auch sein, dass es einfach deine eingefahrene konservative Mutterrolle ist. Dass du sagst, ich lass mir nichts schenken, ich muss immer aktiv sein. Ihr kennt ja so diese Gastgeberinnen, die kriegst du wie Martha nie hingesetzt, nicht? Die musst du immer so auf die Schulter drücken, nicht? Weil die immer sagen, ja, ich muss doch allen helfen, ich muss überall sein, ich muss allen recht machen, allen Kindern, allen Enkeln, nicht? Klingt so vorbildlich, so tugendhaft. Aber was hat Christus von einer Martha, die die ganze Zeit wie eine Sprungfigur hochspringt? Und er liebt doch sie! Und nicht ihre Abwesenheit und die Staubwolken, die sie hinterlässt, wenn sie wieder irgendeinen Rostbraten aus dem Ofen holt. Und wie war es in Johannes 12 dann bei der Salbung? Maria, die aus Liebe das tat, was Jesus brauchte, so kurz vor seiner Passion, erfüllte mit dem Geschenk ihrer Liebe das ganze Haus. Was du aus Liebe für Christus tust, erfüllt das ganze Haus mit Duft. Und die Liebesäußerung der Maria war dominanter als der Zwiebelgeruch einer hektischen Martha. Was trennt mich von Christus? Das kann sogar deine Bibelschule sein und dein Bibellesen. Nicht? Wir müssen es erstmal auf den Gedanken bringen, dass christliche Frömmigkeit das ist, was mich von Christus trennt. Wenn er sagt, ich will, dass du sitzt und du läufst rum. So war es in Markus 6. Die Jünger wollten hektisch weiterarbeiten, weil es gerade so gut lief. Und Jesus sagt, bitte jetzt Hände in den Schoß legen, zurückziehen, ich will mit euch alleine sein. Kennt ihr das nicht auch zwischenmenschlich? Kennt ihr das nicht in euren Ehen? Wenn der eine sagt, ich will nichts anderes als mit dir ruhig hier sitzen und der andere sagt, ja, aber ich will jetzt auf Hektik machen, nämlich dir zuliebe. Ist es dann dem anderen zuliebe? Nein. In der Liebe frage ich, was wäre dir jetzt das Liebste? Und wenn der andere sagt, du alleine und ein Knäckebrot ist für mich das schönste Menü, dann ist das Knäckebrot das schönste Menü. Wenn Christus essen will, dann mache ich ihm Essen. Wenn er mit mir reden will, dann rede ich mit ihm. Jetzt sagst du, Heidenei, das habe ich mir überhaupt noch nicht überlegt. Nicht? Ich dachte immer, volle Dröhnung, Aktivität für Christus kann nie falsch sein. Setzen wir noch einen drauf. Nicht? Noch ein achter Abend Gemeindearbeit. Mehr ist immer gut, kann gar nicht zu viel sein. Und Christus mag die ganze Zeit daneben stehen, wie bei dem reichen Jüngling, und sagen, das hast du wohl alles gehalten von Jugend auf. Aber du hast dich von dir selbst her verstanden. Was ist Reich Gottes? Reich Gottes heißt, Gott regieren lassen. Gott regieren lassen. Gott bestimmen lassen. Sich von Gott her verstehen. Warum fällt es uns so schwer, loszulassen bei ihm? Erste Möglichkeit, du traust ihm nicht. Ich weiß noch, das war eines der härtesten und lustigsten Gespräche, das ich in der Seelsorge je hatte. Zwei frisch Verliebte kamen zu mir. Also das hat man schon daran erkannt, dass zwischen deren Herzen und Augen so richtig eine Bogenlampe war. Nicht? Da funkte es nur so, nicht wie Wunderkerze. Nicht? Also die waren knallverliebt ineinander. Und die kamen und sagten, wir haben daran gedacht, zu heiraten. Und dann sage ich, das ist schön. Wir lieben uns sehr. Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Voraussetzung. Und nachdem sie drei so Sachen gesagt haben, habe ich gesagt, ja, und jetzt mal ehrlich, wo liegt euer Problem? Und dann haben sie gesagt, das ist zu schön, um wahr zu sein. Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Ich musste einmal tief atmen, dann habe ich gelacht und dann hatten wir ein langes Gespräch. Was hatten die beiden für eine Vorstellung von Glauben? Die haben gedacht, Gott ist einer, der uns immer den unteren Weg schickt. Uns geht's zu gut. Die waren skeptisch. Wenn ich Gott sage, ich vertraue dir, dann dreht er dir irgendein Auslaufmodell an, das er bei keinem anderen los wird. Eine tiefe Skepsis gegenüber dem himmlischen Vater. Die Frage ist, glauben wir eigentlich Gott seine Liebe, dass wir ihm nicht hundertprozentig vertrauen? Und der Punkt ist doch der, du kannst dich auf deinen sicheren Stuhl setzen, die sind alle neu genug, du kannst ihnen vertrauen. Du kannst dich gleichzeitig mit weißen Knöcheln festhalten an den Seiten dieses Stuhles und kannst im Gebet sagen, Herr Jesus Christus, jetzt lasse ich mich bei dir fallen für mein ganzes Leben. Und es fällt dir dennoch so schwer. Warum? Nicht, weil wir kleingläubig sind, würde Markus antworten, wie es Matthäus tut, weil wir nicht glauben. Das ist ja die Härte bei Markus, dass den Jüngern bis zum Schluss vorgeführt wird, ihr meint, ihr habt schon lange begriffen, ihr lacht über die anderen, die draußen sind, die keine Erkenntnis haben, die das Geheimnis noch nicht durchschauen. Ihr meint, bei jedem Gleichnis die wahre Bedeutung zu kennen. In Wahrheit ist es Ausdruck dafür, dass ihr noch gar nicht glaubt. Ich meine nicht, dass ihr nicht zur Gemeinde gehört. Ich meine nicht, dass ihr nicht getauft seid. Ich meine nicht, dass ihr euch nicht entschieden hättet. Ihr habt das Schönste am Glauben noch nicht verstanden. Glauben heißt sich fallen lassen. Glauben heißt loslassen. Glauben heißt wahrhaftig werden vor Gott. Glauben heißt alle Türen öffnen. Die zum aufgeräumten Wohnzimmer, genauso wie die zum dreckigen Keller. Ihm alle Leichen im Keller zeigen. Und ich weiß, wie ich selbst Gemeinschaft in einem ähnlichen Kontext, in einer kleinen Gruppe auf einer Bibelschule erlebt habe. Das, was mich faszinierte, wo ich das Geheimnis des Glaubens kapierte, war, dass wir dort zu 5, zu 7 zusammen waren. Eine Woche lang war das nur. Und dass wir immer ehrlicher wurden. Und ich immer dachte, wann kippt's jetzt? Dass wir sagen, oh, hätte ich das gewusst, dann wäre ich überhaupt nicht mit dir ins Gespräch gegangen, nie eine Gebetsgemeinschaft gemacht. Ich war immer skeptisch und habe gesagt, je mehr ich die Maske runterlasse, muss da irgendwann der Punkt kommen, dass der andere nicht mehr mitgeht. Und ich habe es unter wenigen Christen erlebt, dass wir wahrhaftig wurden und in der Wahrhaftigkeit uns immer mehr liebten, uns immer wertvoller wurden. Und wir miteinander dachten, wie kann denn das sein? Wir hören auf, eine Rolle zu spielen und dem anderen fällt das Gesicht nicht runter, sondern er nimmt uns in den Arm und sagt, ich liebe dich, ich mag dich, so wie du selber bist. Wisst ihr, warum es uns so schwer fällt, an Christus so zu glauben? Weil wir es menschlich so wenig erleben. Es sitzen Menschen in diesem Raum, Frauen und Männer, denen war es nicht vergönnt, bisher in ihrem Leben auch nur von einer Person geliebt zu werden. Ja, deine Mama hat dich ernährt, dein Vater hat es gut gemeint, hat es Geld gezahlt, aber bei manchen von euch war alles, was sie bisher an Zuwendung und Anerkennung bis in die Gemeinde hinein erfahren haben, konditionierte Zuwendung und Liebe. Wenn du mir und den Erwartungen entsprichst, dann akzeptiere ich dich. Und so kann man alt werden, immer konditioniert. Ich muss etwas werden, was ich nicht bin und nur wenn ich dem anderen entspreche. Und wäre ich ich selber, dem anderen würde das Gesicht runterfallen und er würde mich ablehnen. Christus schaute ihn an und liebte ihn. Er wollte nichts von ihm, auch nicht sein Geld, das braucht Christus nicht. Er wollte sein Herz, er wollte ihn selber. Die Jünger gucken sich das Ganze an und schlucken. Und sie ahnen, wir reden hier nicht von einem Outsider-Problem, wir reden von uns selbst. Ist das nicht ein Motiv, das immer wieder kommt? Wir meinen, alles, was Markus erzählt, ist mehr Kinderstunde. Und plötzlich merken wir, das trifft uns selber. Und sie sagen, dann ist es aber relativ schwer, Christ zu sein. Erinnert ihr euch an mein Wortspiel gestern? Am Anfang denken wir, es ist leicht, Christ zu sein. Dann merken wir, es ist schwer. Es ist so schwer, wie für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. Es ist nicht nur schwer, Jesus legt nach und sagt, es ist unmöglich. Für uns ist es unmöglich zu glauben. Für uns ist es unmöglich zu glauben. Warum? Weil Glaube nicht eine menschliche Vorbedingung ist, die Gott von uns erwartet, sondern weil Glaube die Beziehung selber ist, die er eröffnet und schenkt. Wir meinen immer, Glauben wäre für Wahrhalten, Glaube wäre Gehorsam, Glaube wäre das Tun des Willens Gottes. Für Christus ist Glaube mehr. Glaube ist Beziehung. Im Wir mit ihm zu leben. Diese Beziehung hat Jesus damals bei Männern und bei Frauen geweckt. Er schaute einen Sünder an und schenkte ihm in seiner Liebe die Beziehung. Er weckte in den Menschen die Hoffnung. Er weckte in ihnen Vertrauen. Und sie konnten sich auf ihn verlassen. Es ist unmöglich, in die Königsherrschaft Gottes zu kommen. Es ist unmöglich für Menschen. Warum ist es unmöglich? Weil alle Versuche in unserem Leben, Gott zu ersetzen, so verzweifelt sind wie damals bei Adam und Eva. Sein wollen wie Gott, aber ohne Gott. Leben wollen wie Gott, aber ohne Gott. Das kann überhaupt nicht aufgehen. Das ist genauso dumm, als wenn ein Junggeselle, weil er ein attraktives Ehepaar sieht, sagen, doch, ich werde mich jetzt umstellen. Und er fragt dann den Ehemann, sag mal, wie genau äußert sich das, wenn man verheiratet ist? Ja, also, wir haben eine größere Wohnung und wir haben ein Doppelbett und wir kochen natürlich dann immer für zwei. Und der geht also hin, kauft sich eine neue Wohnung, kauft sich ein Doppelbett, kocht immer für zwei, spült für zwei, bringt jeden Tag neue Blumen mit. Das einzige Problem ist, er hat keine Frau. So ist ein Christ, der meint, Glauben heißt, ich glaube, weil ich mich entscheide. Der Witz am Glauben ist die Beziehung. Und die Beziehung ist die Beziehung mit Christus selbst. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Wenn das die schlechte Nachricht war, dann wollen wir auch die gute noch hören, nicht? Die gute, und das muss man immer dazu lesen, man darf eigentlich den Text gar nicht alleine lehren, predigen oder in der Bibelstunde behandeln. Die gute, es ist ein kürzerer Text, steht direkt davor. Warum haben wir es nie gemerkt? Und sie brachten Kinder zu ihm, Markus 10, 13, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird überhaupt nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Hast du bisher immer ein Unbehagen mit dem reichen Jüngling empfunden und hast gesagt, irgendwie habe ich die Lösung noch nicht für die Geschichte, die geht so traurig aus, weil der traurig davonläuft. Wo ist denn eigentlich jetzt die Lösung für die Sache? Das passt doch nicht ins Evangelium, das ist doch kein Evangelium, das ist doch traurig. Die Lösung stand vorne dran. Du hast es nur nicht gemerkt. Der Kontext erhält es. Sie bringen Kinder zu Jesus. Die hatten noch kein Abitur. Die waren in Langensteinbach auch nicht mit dem Fahrtenschwimmer für geistliche Erziehung der Teenager ausgezeichnet worden. Die hatten noch gar nichts. Alles, was die machten, war Mist. Sonst produzierten sie noch gar nichts. Es waren Kinder. Kinder in der Antike gelten überhaupt noch nicht als richtige Menschen. Das war übrigens bis Anfang des letzten Jahrhunderts so nicht. Wenn man Puppen baute, hat man nicht Kinderpuppen gemacht, sondern einfach Erwachsene geschrumpft. Nicht, weil man für Kinder keine Kategorie hatte. Kinder sind noch nicht Menschen. Das ist das Verständnis der Antike. Und die Antike ging bis ins 19. Jahrhundert, nicht in der Einstellung auf Kinder. Dass Kinder etwas Eigenes sind, eine eigene Identität, gar vorbildlich, war in der Antike völlig absurd. Und so war es klar, dass Petrus und die anderen sagten, das nicht auch noch. Jetzt kommen die Frauen auch noch mit ihren Kindern. Nicht? Haben wir dafür nicht ein Parallelprogramm? Nicht? Das muss doch nicht der Meister sein. Da reicht doch auch der kleine Meister. Also Johannes, mach du das doch mal. Du bist so ein netter Kerl. Mach du das mal. Oder der Lieblingsjünger, der kann das doch auch. Nicht? Und Jesus kriegt es mit und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und jetzt kommt die Begründung. Denn Kinder kriegen das Reich Gottes als Kinder geschenkt. Ja, aber die haben doch noch gar keine Erwachsenentaufe. Die haben doch noch keine Kinder, die haben noch keine Glaubenstaufe, die haben noch keine Geistestaufe. Die waren doch noch gar nicht bei so einem Kurs. Wie kann man denen das Reich Gottes geben? Und Jesus setzt noch eins drauf und sagt, wer die Königsherrschaft Gottes nicht empfängt wie ein Kind. Er sagt hier nicht einmal in dem Zusammenhang, wie in Matthäus an anderer Stelle, wir sollen werden wie die Kinder. Denn dann würden einige nur das Albern anfangen und meinen, man könnte das schon wieder leisten wie der reiche Jüngling. Also dann probieren wir das nochmal, nicht? Wir werden jetzt albern und kriegen die zweite Kindheit und das bringt uns näher. Oder ich versuche eben das Angewiesensein einzuüben, nicht? Da sind wir im Schwäbischen ganz groß, nicht? Ich versuche mich demütig zu geben, nicht? Und erzähle dann stolz, meine Demut ist mein ganzer Stolz, in der Demut macht mir keiner was vor. Ich habe das schon total drauf mit diesem, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das wäre schon wieder, wie der reiche Jüngling, eine Rolle einüben. Das meint Jesus nicht. Wer nicht empfängt wie ein Kind, wir empfangen Kinder. Voraussetzungslos und bedingungslos. Andere sagen dann, ja, was Jesus meint, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht empfangt wie die Kinder. Kinder sind eben unschuldig. Und alle Eltern sagen, nicht. Das ist nur die blödeste Interpretation des Textes, die es gibt. Nicht, wenn der größere Bruder aus Neid die kleine Schwester von der Wickelkommode schmeißt, wo ist da die Unschuld? Nicht? Und die sich gegenseitig in den Haaren liegen, mit Gabeln aufeinander zugehen. Also an die Unschuld der Kinder können nur unverheiratete Priester und Prediger glauben. Nicht, das ist fern aller Realität. Nein, was Jesus meint ist, Kinder haben nichts für eine Erwachsenengesellschaft zu bieten. Und sie kriegen es, weil es Gott möglich ist, uns, wenn wir nichts sind und nichts haben, alles zu schenken. Die gute Nachricht ist, es ist nicht nur schwer, ins Reich Gottes zu kommen, zu glauben und ewiges Leben zu bekommen. Es ist sehr schwer. Die gute Nachricht ist, es ist nicht nur sehr schwer, es ist unmöglich. Und zur guten Nachricht wird das unmöglich, erst wenn wir kapieren, wir brauchen es auch gar nicht. Christus kam zu uns. Ihr müsst nicht zu ihm kommen, in den Himmel, um ihn herunterzuholen. Die Himmelsleiter wird von oben gebaut. Ihr müsst nicht umständlich einen Stuhl auf den Podest hier tun. Ihr müsst nicht einen Papierkorb umdrehen und dann sagen, jetzt bin ich dem Himmel schon näher. Das ist alles nur albern und führt nirgendwo hin. Christus ist ganz bei dir und er liebt dich, wie du bist. Fürchte dich nicht, glaube nur. Herr, ich glaube, hilf mir trotz meines Unglaubens. Lass dich bei Christus fallen. Heute Abend das erste Mal oder als jemand, der sagt, ich bin schon so lange dabei, ich wusste gar nicht, dass die Lösung am Anfang liegt. Christus will nichts von mir, er will mich. Er will mir Leben sein und Leben schenken. Oft werde ich es nicht fühlen, oft werde ich es nicht sehen. Aber es ist immer wahr. Dein Gott ist bei dir. Geh hin, Freudenbotin, Freudenbote, und ruf's aus, nicht nur von den langen Steinbacher Höhen, sondern in deiner Gemeinde, in deiner Heimat. Ebnet ihm die Bahn, er kommt zu dir, ein Tröster und ein Helfer.